Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen. Hallo Jens, grüß dich.
Ja, moin moin und grüß Gott.
Ja, guten Morgen. Ja, heute haben wir uns wieder einen Gast eingeladen. Freuen uns total, denn wir haben ein wichtiges Thema zu besprechen. Und zwar die Mundhygiene bzw. die Gesundheit, die quasi im Mund beginnt. Das wollen wir uns heute mal etwas näher anschauen. Und da haben wir uns einen Gast eingeladen, Herrn Dr. Stefan Dietsche hier aus Köln. Er hat eine große Zahnarztpraxis zusammen mit einem Kollegen. Und das Besondere daran ist, dass der Stefan nicht nur Zahnmediziner ist, sondern Umweltzahnmediziner. Und was das bedeutet, das werden wir auch heute in unserem Podcast diskutieren. Hallo Stefan, grüß dich. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen, ihr beiden zusammen, und guten Morgen auch aus Köln.
Ja, auch aus Köln. Sehr gut. Und die erste Frage, lass uns direkt einsteigen, Stefan, die ich habe. Was ist denn eigentlich so der Unterschied zwischen der normalen Zahnmedizin und der Umweltzahnmedizin?
Ich könnte es mal so formulieren, die normale Mainstream-Zahnmedizin, die konzentriert sich auf den Mundbereich. Da muss es lange halten, gut aussehen. Und tatsächlich, dass da ein Körper drumherum existiert, das ist weitestgehend in Vergessenheit geraten. Und in der Umweltzahnmedizin sehen wir halt die großen Zusammenhänge zwischen den Mundorganen und dem gesamten System. Unsere Forderung ist tatsächlich, wir brauchen mehr Medizin in der Zahnmedizin. Und in unserer Praxis, wir arbeiten recht viel mit Patienten aus dem Netzwerk, die häufig recht krank sind. Und die Netzwerkkollegen haben irgendwann mal gemerkt, dass meistens der Zahnarzt mit eingebunden werden muss, weil wenn im Mund etwas nicht in Ordnung ist, dann kann das eine Therapieblockade für sämtliche andere Fakultäten sein. Und das, was wir tagtäglich machen, wir gucken, ob der Patient oder ob im Mund des Patienten Therapieblockaden bestehen. Und da geht es los. Das können die toten Zähne sein. Das können die Füllungsmaterialien sein, Allergien. Das kann der falsche Biss sein. Das kann das Knirpen sein. Also es ist sehr umfangreich. Und wir arbeiten halt im ständigen Austausch mit anderen Ärzten und Heilpraktikern.
Okay, vielen Dank. Sehr interessant auf jeden Fall. Lass uns direkt mal auf ein anderes Thema kommen, das gerade so auch in der Presse sehr hoch gespielt wird und wo es auch in der EU neue Verordnungen geben soll. Man spricht ja immer auch von den bösen Zahnfüllungen, von dem bösen Amalgam. Quecksilber ist da das Stichwort. 2025, so sieht es wohl so ein Entwurf der EU vor, soll das Amalgam als Füllung hier in Europa gesetzlich auch verboten werden. Nur in Ausnahmefällen soll es noch erlaubt sein. Heutzutage ist es so, dass es nur bei Kindern und auch bei schwangeren Frauen, wenn ich richtig informiert bin, nicht empfohlen wird. Ansonsten ist es aber noch ganz normal, dass Amalgam eingesetzt wird.
Ja, wir haben in Deutschland geschätzte 7 Tonnen Amalgam in deutschen Mündern. Und bis in die heutigen Tage wird an den Universitäten gelehrt, dass Amalgam kein Problem darstellt. Jeder Zahnarzt oder die meisten Zahnärzte, die haben so ein Mantra. Das heißt, wenn das Amalgam im Mund ist, ist kein Problem. Beim Rausbohren ist so schlimm. Und auch unsere Bundeszahnärztekammer ist gerade heutzutage noch der Meinung, dass Amalgam ein hervorragender Werkstoff ist. Und diese EU-weite Gesetzesänderung, die nehmen die gerade zähneknirschend hin und schreiben aber immer wieder, was für ein gesundheitsträchtiger Stoff das Amalgam ist. Wenn man das jetzt mal betrachtet aus unserer Sicht, das Amalgam besteht zu 50% aus Quecksilber. Und das Ganze ist noch nicht mal eine Legierung, sondern es ist eine Mischung. Das heißt, die einzelnen Bestandteile, das Quecksilber, Silber, Kupfer, Zinn, die sind locker miteinander gemischt. Und das führt dazu, dass das Quecksilber permanent in Lösung geht. Das geht auch noch mehr in Lösung, wenn ich daneben noch vielleicht eine Goldkrone habe oder ein Titanimplantat. Zwischen Metallen haben wir eine sogenannte Korrosion und da passiert einiges im Mund. Der Patient schluckt permanent Quecksilberpartikel runter. Und in unserer Praxis weisen wir das nach, indem wir Speicheltests machen. Da kriegt der Patient so ein Röhrchen mit, da muss er nach dem Aufwachen direkt mal Kaugummi kauen. Und zum Vergleich, wir haben einen Quecksilbergrenzwert im Trinkwasser von 0,7 Mikrogramm pro Liter. Wenn wir Amalgam-Patienten auf Kaugummi kauen lassen, da haben wir teilweise den Wert um 100-fach erhöht. Also der ist quasi der Speichel eines Amalgam-Patienten ist Sondermüll. So, und das gute Quecksilber, das ist natürlich eines der besterforschten Nervengifte. Da haben wir also mannigfaltige Wirkungen auf die Mitochondrien, auf die Nervenzellen. Oxidativer Stress, toxikologisch äußerst bedenklich. Ja, und so sehen wir halt schon lange, dass Amalgam bei Patienten als erste Priorität quasi entfernt werden muss. Und die Entfernung, die findet unter Schutzmaßnahmen statt. Da haben wir spezielle Sauger, spezielle Bohrer, Selenmundspülung, vorher Selen-Zinkgaben. Da kommt ein Gummituch, das sogenannte Kofferdamm, wird vorgeschaltet, vor den Patienten gelegt, sodass wir machen das ja täglich, und der Patient kein Quecksilber abbekommt. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Quecksilber verdampft bei Zimmertemperatur. Das kannte man früher, wenn so ein Fieberthermometer mal zerbrochen war, da wurde sichtlich das Quecksilber immer ein bisschen weniger. Und im Mund haben wir natürlich eine deutlich höhere Temperatur als die Zimmertemperatur, 36 Grad, Kaffee trinken bis zu 50 Grad. Und die giftigere Form, das ist quasi die giftigste Form des Quecksilbers, das ist das Methylquecksilber, das verdampft kontinuierlich im Mund und geht ungefiltert über den Riechkolben ins Gehirn. Und da bleibt es dann. Vielleicht nur eine kleine Anekdote. Die Quecksilberdiskussion, Amalgam-Diskussion, die hatte ich schon im Studium vor 30 Jahren. Und da hatte ich so einen ehrenwerten Professor und der hatte schon so einen schönen Spruch dazu. Er meinte, liebe Kollegen, wenn man Quecksilber isst, muss man aufpassen. Könnte Thunfisch drin sein.
Ja, wenn ich mal kurz einhaken darf, und da sind wir dann beim Thema Gesundheit, insofern, dass es ist eben vor der sozusagen Landesgrenze nicht Halt macht. Ja? Also wir teilen ja alles auf in der Medizin, ja, in alle möglichen Fachgebiete und Fachbereiche, aber letztendlich wird da das Thema ja natürlich systemisch, weil Stefan hat es erwähnt, Korrosion, Fremdpartikel, da bin ich dann sofort beim Immunsystem, bei der Immunologie, da bin ich bei Darm, bei Schleimhäuten, aber auch Schleimhäuten in der Lunge, Stefan hat es erwähnt, Dämpfe und so weiter. Und dann sind wir natürlich von einer lokalen Problematik letztendlich bei einem systemischen Problem. Und weiß nicht, wie das bei euch in der Zahnmedizin diskutiert wird, Stefan, aber wir suchen ja immer nach Ursachen und Zusammenhängen, und wir haben ja nicht mehr klassischerweise die eine Ursache, das haben wir schon noch, ja, das ist die klassische Schulmedizin, wie ein Virus oder ein Knochenbruch oder so weiter. Aber heute sehen wir eben unglaublich viele multisystemerkrankte Menschen, Menschen, die mehrere Baustellen haben und wo einfach unser System, so wie wir es jetzt aufgebaut haben in den letzten 80 Jahren, ja eigentlich auch scheitert, weil wir gar nicht dieses über den Tellerrand schauen haben. Und du bist ja einer der wenigen, in Anführungsstrichen, die das können, die sich auch immer wieder tummeln, in anderen Fachbereichen, auf andere Kongresse gehen, in Online-Kursen abends die Freizeit verbringst, um einfach auch zu verstehen, wie das Ganze eingebettet ist in die, ja, in die Gesamtarchitektur der Gesundheit letztendlich.
Ja, also man kann quasi sagen, diese ganze Zahnheilkunde, die kann in sämtliche Systeme reingrätschen. Das können toxikologische Wirkungen sein. Das sind immunologische Wirkungen. Wir haben sehr viele Allergien. Es gibt tatsächlich auch eine Quecksilberallergie. wobei das Toxikologische da sicherlich das Problematischere ist. Wir haben hormonelle Wirkung, die Metalle wirken hormonell, die Kunststoffe, können wir gleich mal was näher erläutern, die Kunststoffe wirken hormonell. Also es ist schon ein buntes Gemisch, was die Zahnheilkunde da anbieten kann.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also so vor einigen Jahren, wir haben uns ja vor, weiß nicht, 7, 8 Jahren auch kennengelernt und da bin ich ja tiefer auch in die Materie der Zahnheilkunde eingetaucht und glaube, dass ich das, was ich heute für eine Gesundheitsberatung brauche, auch verstanden habe. Ich werde ja in diesem Leben kein Zahnarzt mehr. Dafür gibt's ja dich, Stefan, oder andere, die man im Netzwerk dann unbedingt braucht, ja, um Gesundheit wiederherzustellen. Aber ich muss sagen, ich habe das Thema vor ja, so 8 bis 10 Jahren noch grundlegend unterschätzt. Und was mich wundert, ist, wenn ich beispielsweise Kontakt aufnehme mit Zahnärzten, also wir haben jetzt Kunden, Klienten, Patienten, Sportler, die eben Multisystemerscheinungen haben, wie chronische latente Erschöpfung. Und wir sehen dort Fremdmaterialien im Kiefer, dass wenn ich mich mit Zahnärzten unterhalte, und da kannst du vielleicht jetzt noch mal ein paar Sätze dazu sagen, dass mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass sie weniger Ärzte sind als vielmehr Menschen, die mit der Technik auskennen. Also eher, wie soll ich sagen, Zahntechniker, die genau wissen, wie man operiert, wie man saniert und so weiter. Aber gar nicht dieser Übertrag in das Systemische, also in das Gesamtgesundheitliche. Verstanden ist oder gelehrt ist oder wie auch immer. Ich habe ja nicht an der Uni Zahnmedizin studiert, von daher weiß man das ja als Laie eigentlich gar nicht. Aber es wundert mich, wenn ich mich mit Zahnärzten unterhalte, mein Nachbar an der Küste ist auch Zahnarzt, dass das so wenig verstanden ist, in Anführungsstrichen, was diese Fremdmaterialien, und dann sind wir ja sofort beim Immunsystem und du hast das Hormonsystem erwähnt, was die letztendlich mit diesen großen Systemen auch machen. Denn es ist ja am Ende des Tages ein Fremdmaterial. Und unser Immunsystem hat ja die Aufgabe zu detektieren, was ist körperfremd und was ist körpereigen.
Ja, letztendlich ist der Zahnarztberuf ja ein sehr handwerklicher Beruf. Und so wird das auch vielfach gelehrt. Also wir kennen uns perfekt aus im Zehntelmillimeter bis Hundertstelmillimeter Bereich, in dem wir arbeiten. Das macht auch Spaß. Aber nochmal, diese gesamte Medizin, die wird nicht richtig gelehrt. Also wir in den Zahnärztezeitungen, da wird allenfalls mal davon berichtet, dass wenn ein Patient zum Beispiel Parodontitis hat, dass da der Diabeteswert, also der Insulinwert nicht so gut eingestellt werden kann. Dass aber die Zahnheilkunde tatsächlich auch eine Diabetes triggern kann, das wird da nicht gelehrt. Ja, die Zahnärzte können da nichts für. Also ich mache auch den Kollegen, die da so denken, keinen Vorwurf. Es ist halt sehr technisch, was wir machen. Und die Medizin bleibt da weitestgehend auf der Strecke. Wird vielleicht auch ganz schön unterstützt von der Industrie, weil wenn wir da Industrieprodukte kritisieren, das gefällt keinem. Ich habe auch gemerkt, das ist so für mich so in meinem Berufsleben, dass durch dieses Netzwerken mit anderen Ärzten, Heilpraktikern, da ist das Berufsleben auch viel schöner, weil erstens hat man viel größere Therapieerfolge und zweitens sitzt man nicht allein in der Praxis und poliert eine Kunststofffüllung den ganzen Tag. Übertreib jetzt mal. Und da ich kann also auch, wenn da Zahnärzte zuhören, nur jedem empfehlen und raten, mal in diese Umweltzahnmedizin reinzuschnuppern. Übrigens, Umweltzahnmedizin vielleicht noch erwähnt, es gibt noch den Begriff biologische Zahnheilkunde und es gibt noch die ganzheitliche Zahnheilkunde. Vielleicht mal zusammengefasst, wir wollen alle dasselbe, der Weg dorthin ist vielleicht an manchen Stellen ein bisschen anders.
Ja. Wo siehst du da den Unterschied zwischen biologischer Zahnheilkunde und ganzheitlicher Zahnheilkunde?
Ja, sagen wir so, die Umweltzahnmedizin, die ist basiert sehr auf Laboruntersuchungen. Also wir weisen die Notwendigkeit unserer Maßnahmen, die weisen wir mit Laboruntersuchungen nach. Zum Beispiel, wir machen einen Speicheltest und sehen, okay, der Patient, der schluckt große Mengen an Goldpartikeln oder Platinpartikeln runter. Und wenn man dann noch einen Allergietest hinterher schiebt, dann sehen wir, okay, der Patient schluckt Gold runter und verträgt auch Gold nicht. Dann eine Goldallergie. Und das ist natürlich klar, dass die Darmschleimhaut zum Beispiel permanent in Aufruhr ist. Der Darm ist unser Immunsystem und dann haben wir den Salat, sag ich mal locker.
Ja, schön. Und ich weiß noch, wie du mir mal einen Film zugeschanzt hast. Da ging es um tote Zähne. Und naja, wir haben alle mal vielleicht eine Wurzelbehandlung oder kennen zumindest jemanden, der mal eine Wurzelbehandlung hat machen lassen oder hat machen lassen müssen, wie auch immer. Und dann hast du mir diesen relativ schockierenden Film damals geschickt. Ich habe ja den Mund eigentlich nicht mehr zugekommen, als ich den gesehen habe, weil mir das gar nicht so bewusst war, was das für ein Riesenfass ist, was wir da aufmachen. Und wenn man dann anfängt, die Dinge plötzlich zu sehen, ja, das ist ja, was man nicht kennt, das sieht man eben auch nicht. Und plötzlich werden einem Dinge dann bewusst. Vielleicht kannst du mal so ein, zwei Sätze zu diesen Behandlungen, tote Zähne etc. werden ja heute unfassbar viele Implantate eingebaut, eingeschraubt, auch wieder mit Fremdmaterialien wie Titan oder Zirkonium und so weiter. Vielleicht kannst du da uns noch mal ein bisschen Expertise geben.
Bezüglich der sogenannten Wurzelkanalbehandlung, da geht die Schere zwischen Mainstream-Zahnmedizin und unserer auch wissenschaftlich ausgerichteten Zahnmedizin extrem auseinander. Die Mainstream-Zahnmedizin spricht vom gesunden, toten Zahn. Tot und gesund passt ja eigentlich inhaltlich gar nicht so gut zusammen. Das Problem ist, wenn ein Zahnnerv entfernt wird, das machen wir heutzutage mit Mikroskop und super genau, es kann nie der gesamte Nerv entfernt werden. Es bleiben da, und zwar wahrscheinlich bis zu 50% Nervenendigungen übrig in den Seitenkanälchen, in den Tintkanälchen, in ganz kleinen Nervverzweigungen. Die kann auch der beste Wurzelfüller nicht mit Mikroskop erreichen. So, dann haben wir anschließend quasi ein absterbendes Organ. Das ist auf dem Röntgenbild perfekt wurzelgefüllt. Nur diese vielen kleinen Nervenendigungen, die nicht erreicht wurden, die sterben ab. Dann haben wir quasi totes Eiweiß, Feuchtigkeit, Bakterien, dramatisch gesagt Leichengift. Und die ersten paar Jahre kann man das vielleicht ganz gut immunologisch wegstecken, aber je älter das wird, desto toxischer wird das Ganze. Und dann haben wir tatsächlich da eine toxische Belastung, nämlich dieses Leichengift, das sind mehrkarbtane Thioäter. Und wir haben auch eine immunologische Belastung. Und Beispiel, wenn ich jetzt einen Patient mit Burnout aus dem Netzwerk bekomme, das Erste, was wir gucken, ist, hat der Patient tote Zähne und wir messen im Blut, kämpft das Immunsystem 24 Stunden, 7 Tage mit den Leichengiften aus den toten Zähnen. Wenn dem so ist, dann ist das Immunsystem aktiviert und verbraucht geschätzte 30% mehr Energie pro Tag, die an einer anderen Stelle fehlt. Also unterm Strich gibt es, sagen wir, keinen gesunden toten Zahn. Die Alternativen zu den toten Zähnen, und diese Diskussion habe ich ja quasi jeden Tag, wenn ein Zahn entfernt werden muss. Die Alternative ist das eine, ist das Keramikimplantat. Auch hier nehmen wir keine Metalle mehr im Mund. Wir nehmen also ausschließlich Keramikimplantate, Zirkoniumoxid. Und die andere Alternative ist, wenn der Zahn rauskommt, eine Brücke. Beides ist super. Und ich sage den Patienten, lassen Sie mal Ihr Bauchgefühl sprechen, weil beides ist super. Und der eine sagt, nein, ich möchte da nichts Chirurgisches in den Kiefer haben, also kein Implantat extra. Und der andere sagt, nein, ich möchte gerne nicht die Nachbarzähne angeschliffen. Also das ist immer letztendlich unterm Strich eine Bauchdiskussion, wie der Patient das empfindet.
Jetzt hat mein Bauch mal gesagt, als ich eine Zahnextraktur hatte, dass ich das einfach so lasse, wie es ist. Na, ich habe da halt eine Lücke, das ist jetzt keine prominente Stelle, man sieht es halt von vorne, von der Seite nicht. Es ist ein Backenzahn gewesen, von daher habe ich es einfach mal so gelassen, wie es ist. Was würdest du dazu sagen?
Je nach Statik kann man mit 100 Jahre alt werden, Jens. Es gibt aber auch Situationen. Unser Ziel. Ihr seid ja im Wettrennen, genau. Und es gibt aber Situationen, also vielleicht ein endständiger Zahn, wenn der fehlt, dann kann es sein, dass dadurch das Kiefergelenk Schaden nehmen kann. Und weil da keine Abstützung ist und dann wird das Kiefergelenk zu sehr in die Kieferlängspfanne gequetscht, Und das kann dann auf Dauer Schäden verursachen. Also das muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Es gibt Patienten, die haben einseitig eine Lücke, kauen deshalb immer auf der anderen Seite. Und wenn ich dann deren Kaumuskulatur abtaste, dann sehe ich, die haben eine Hypertrophie, also eine viel stärker ausgeprägte Kaumuskulatur einseitig, was natürlich für die gesamte Körperstatik, das kann ein bisschen in den unteren Rücken sich fortpflanzen, ungut ist, ja.
Ja, das kann ich bestätigen. Also nicht nur der eine Zahn, sondern auch ein Schlüsselbeinbruch. Boah, da war ich, glaube ich, 8 oder 9 Jahre alt, beim Fußball abgegrätscht. Axel, du warst ja auch Fußballer, erfolgreich abgegrätscht und dann auf die Schulter gefallen, Schlüsselbein gebrochen. Mein Trainer sagte damals, ja, das ist ausgekugelt, der Arm, ne? Dreh mal ein bisschen. Dann waren die Schmerzen so groß. Ich weiß noch, da gab es so einen Verband, da hat man irgendwie 2, 3, 4 Wochen getragen. Nur das Problem ist, dass die Knochen, die beiden Knochenenden eben schräg aufeinander gewachsen sind. Und so gibt es dann irgendwann natürlich, man wird da ein bisschen älter, Statikprobleme. Das merke ich auch immer wieder. Da kommt dann der Zahn dazu, da kommt dann dieses Schlüsselbeinthema dazu und plötzlich hast du dann so alle 4 Wochen, vor allen Dingen in der Tennissaison, wenn ich viel Tennis spiele, hast du Statikprobleme. Also ich bin im Sommer alle 2 Wochen beim Physiotherapeuten und muss mich wieder gerade biegen lassen.
Jetzt möchte ich noch ein Thema zum Thema Wurzelkanalbehandlung nicht verschweigen. Es gibt aus der chinesischen Medizin, traditionelle chinesische Medizin, gibt es die sogenannten Zahnorgantabellen. Möchte ich nur ganz kurz erklären und vorab sagen, diese Denkweise, die besteht nicht vor Gericht. Die husten einem. Das ist reine Erfahrungsmedizin, die aber extrem gut funktioniert. Du hast ja gerade orthopädische Probleme angesprochen. Das Meridiansystem in der chinesischen Medizin, das sind ja, glaube ich, 28 verschiedene, die gehen kreuz und quer durch den Körper, durch Organe, durch Wirbel, durch Gelenke und immer durch die Zähne, paarweise angeordnet. Wenn ein Zahn tot ist, dann kann der den Meridian blockieren und die Organe, die damit zusammenhängen, schädigen. Und ich sage jetzt mal aus Beispiele aus unserer Erfahrung und auch von anderen Zahnärzten, wenn mir jetzt jemand, ein Patient sagt mir, ich habe einen Bandscheibenvorfall, Lendenwirbel 4 und 5, dann muss ich mittlerweile gar nicht mehr in die Tabelle gucken, ich weiß, welche Zähne das sind und in 80% der Fälle mindestens ist da der passende tote Zahn. Andersrum, wir entfernen einen bestimmten Zahn, Patient ruft eine Woche später an und sagt, der Doktor, jetzt ist hier meine 10-jährigen Schulterschmerzen, die sind plötzlich weg. Kann das denn damit zu tun haben? Ja, deshalb machen wir das ja, sage ich ihm dann. Also das ist teilweise atemberaubend, was da wieder die Zusammenhänge sind. Wir machen eine kleine interne Studie mit Brustkrebs. Da gibt es auch Zusammenhänge bis zu 80%, dass der passende Zahn die Meridian blockiert. Aber wie gesagt, das ist Erfahrungsmedizin, das ist also nichts, was vor Gericht besteht. Aber wir bedienen uns dessen.
Stefan, ich würde noch mal gern auf diese Schwermetalle zurückkommen, Amalgam und vielleicht auch noch auf ein paar andere Schwermetalle, die wir so in dem Körper haben. Du hast eben auch Gold angesprochen. Aber bevor wir darauf eingehen, würde mich mal total interessieren, du hast ja eben gesagt, dass auch heutzutage noch im Studium oder auch in der Ärzteschaft Amalgam als ganz normale Füllung angesehen wird und auch diese toxikologische Wirkung, diese toxische Wirkung gar nicht so im Vordergrund steht. Aber wenn man jetzt mal auf so die Dirty Dozen guckt, also die 12 schädlichsten Stoffe in unserer Umwelt, da ist Quecksilber oben, ich glaube, an 5. Stelle. Ich habe es mal nachgelesen. 2015 gab es eine Konferenz und da wurde auch nochmal darüber gesprochen. Und Quecksilber ist wissenschaftlich untersucht, dass das an Nummer 5 der schädlichsten Stoffe sind. Und wie kommt es denn, dass wenn das wissenschaftlich so untersucht ist oder so nachgewiesen ist, dass es dann quasi in der Zahnmedizin oder bei vielen Ärzten halt so nicht ankommt?
Tja, eine gute Frage. Also ich habe in einem Vortrag habe ich so eine Folie. Was haben Amalgam, Glyphosat und Handystrahlung gemeinsam? Antwort, sie machen offiziell nicht krank. Und das Thema haben wir sicherlich beim Amalgam auch. Ich kann vielleicht nur eine kleine Geschichte erzählen. Vor 5 Jahren, da war ich beim Amalgamausstieg mitbeteiligt in Deutschland. Da wurde es etwas verschärft. Da haben wir mit den Abgeordneten des Gesundheitsausschusses des Bundestages diskutiert, plus Bundeszahnärztekammer. Und letztendlich haben wir da etwas erreicht, aber jetzt kommt's, nicht, weil Amalgam im Mund so ungesund für den Patienten ist, sondern wir haben die Grünen-Fraktion damit bekommen, dass wenn diese 7 Tonnen Amalgam in deutschen Mündern einmal beerdigt werden oder verbrannt werden, das geht alles in die Umwelt. Und zack, waren wir bei der Umweltökotoxikologie. Und dadurch ist das etwas verschärft worden, die Indikation für Amalgamfüllung. So ist Politik. Aber ich kann es dir jetzt nicht sagen. Also ich frag dich, was mit Glyphosat, was ist mit Handystrahlung?
Naja, ich kann da vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Auf jeden Fall aus immunologischer Sicht sind das alles Verstärker. Ne? Sind alles letztendlich Stressoren, die von außen einwirken. Und dann, wenn ein Körper, ein Organismus schon vorbelastet ist, wenn das Immunsystem schon vorbelastet ist, dann sind das nochmal extreme Verstärker, die das nochmal mehr antriggern können und dann eben auch die Symptomatiken verstärken können. Da gibt es ja auch viele Studien, die das zeigen, ne, dass dann entsprechend Zytokine und Botenstoffe des Immunsystems gesteigert werden und so weiter. Und das ist ja auch so ein bisschen das Grundproblem, was wir eigentlich haben, dass wir in Studien immer nur einen Faktor untersuchen, ja, und welche Auswirkungen hat dieser eine Faktor. Aber diese Gesamtheit, wenn man jetzt zum Beispiel auch über Pestizide sprechen würde, das ist vielleicht ein Thema mal für einen weiteren Podcast, aber Pestizide sind ja häufig unter den entsprechend festgelegten Grenzen. Aber wenn man sich dann Erdbeeren anschaut, ja, die kommen ja jetzt bald wieder, dann sehen wir dort 8 bis 10 verschiedene Pestizide unter den Grenzen. Aber wenn man jetzt die Summationsformel aufmacht, dann liegen sie natürlich weit drüber. So, und das wird überhaupt nicht berücksichtigt. So, und ich sage meinen Klienten, Patienten, Kunden, Sportlern immer, umso mehr Belastung von außen kommt und von innen über den Mund, über was auch immer, umso mehr reagiert letztendlich das Immunsystem. Und dann sind wir, Axel, bei dem Thema, was du gerade angeschnitten hast, bei Allergien und so weiter, wo wir dann eine Odyssee von einem Facharzt zum nächsten machen, aber die Ursachen eigentlich nicht wirklich erkannt werden.
Ja.
Und deshalb finde ich, Stefan, habt ihr in eurer Praxis, kann man auch auf deiner Webseite nachlesen, auch Themen im Boot, wo man denkt, boah, bin ich jetzt beim Zahnarzt oder bin ich jetzt beim Endokrinologen oder bei der Kinderwunschberatung? Denn ihr macht ja zum Beispiel auch Fertilitätsberatung. Vielleicht kannst du da nochmal so 1, 2, 3 Sätze zu sagen, was hat Zahnmedizin mit Fertilität, mit Kinderwunsch, mit Spermienqualität und solchen Themen zu tun?
Ja. Das große Thema in der Zahnmedizin sind ja Kunststoffe. Ne? Wir nehmen sehr viel Kunststoffe als Alternative zum Amalgam, auch als kostengünstige Alternative. Und die Kunststoffe, die mal wieder sind, können toxikologisch wirksam sein, die können immunologisch wirksam sein und jetzt kommt's, auch hormonell wirksam. Und da sind wir bei den endokrinen Disruptoren. Da habe ich einen ganzen Vortrag drüber, der heißt klangvoll endokrine Disruptoren in der Zahnerkunde. Und einer der großen Bekannten ist ja das Bisphenol A, BPA abgekürzt. Da gibt es ja heutzutage, ist die Industrie auf den Zug aufgesprungen. Es gibt BPA-freie Schnuller, BPA-freie Trinkfläschchen. Aber die Zahnerkunde verwendet ohne Ende BPA, Bisphenol A. Das haben wir schon bei Kindern in den Fissurenversiegelungen. Das sind diese kleinen weißen Minifüllungen, bevor Karies entsteht. Das haben wir in sehr, sehr vielen Composite-Füllungen. Composite ist eine Mischung aus Kunststoff und Keramik, was wir quasi täglich in der Zahnerkunde verwenden. Und wenn zu mir Patientinnen kommen mit Unfruchtbarkeit oder bei Männern auch, dann messen wir tatsächlich Bisphenol A und noch andere Monomere im Speichel. So, und wenn die Frau oder der Mann auch ein erhöhtes Bisphenol A im Speichel hat, dann wirkt sich das definitiv auf die Fertilität aus. Vielleicht mal zur Erklärung, dieses Bisphenol A, das ist ein Stoff, der im unter einem Nanogramm-Bereich schon seinen Grenzwert hat. Also das sind ja ein paar hundert Atome nebeneinander. Und dieser Grenzwert, der wurde jetzt in den letzten 8 oder 9 Jahren, wurde er dramatisch gesenkt, also um das, ich glaube, 20.000-fache. Und auf unseren umweltmedizinischen Kongressen, da sagen wir, für hormonell wirksame Substanzen sollte es gar keinen Grenzwert geben. Weil die wirken nicht so linear, je mehr Substrat in den Körper kommt, desto stärker wirkt es, sondern diese hormonellen Substanzen, die wirken im kleinsten Bereich sehr intensiv und dann flacht die Wirkungskurve erstmal wieder ab. Also kurzum, wir in der Praxis, wir nehmen schon mal Materialien, die BPA frei sind. Da wir es aber sehr häufig mit Allergikern zu tun haben, machen wir vorher einen Bluttest, um zu gucken, welches der besseren Materialien der Patient auch verträgt. Es sind ja die Kunststofffüllungen, es sind die Kronenkleber, es ist ja überall Kunststoff drin. Und immer wieder habe ich Patienten, die haben für Tausende von Euro sich Zahnersatz machen lassen. Danach ging es denen gesundheitlich immer schlechter, rapide teilweise. Und Zahnarzt sagt, gehen Sie mal zum Psychologen, weil meine Materialien können das nicht sein. Ich habe alles richtig gemacht. Und wir weisen danach, dass dieses Material der Patient nicht verträgt, was er 24 Stunden verschluckt. Und dann wieder immunologisch, toxikologisch und hormonelle Wirkung. So, und noch zurück zu der Fertilität.
Ich habe vielleicht noch einmal kurz reingegrätscht. Da gibt's ja diese Professorin da aus Heidelberg, ich habe gerade ihren Namen nicht präsent, aber die untersucht das ja schon seit den 80er Jahren. Also das ist ja eigentlich schon lange, lange, lange bekannt, ja. Und jetzt kommt das so ein bisschen an die Oberfläche, aber es ist immer für mich spannend von außen betrachtet, wie lange es dauert, bis diese Themen mal wirklich auch in den Mainstream, in Anführungsstrichen, du hast gerade Mainstream Zahnmedizin, Mainstream Schulmedizin erwähnt, wie lange das dauert, bis das mal so ein bisschen präsent ist. Ja, bis man da über den Tellerrand schaut oder das wirklich auch als Trigger wahrnimmt und als Faktor, der die Gesundheit beeinträchtigt. Das ist für mich sehr, sehr erstaunlich. Ich habe mal einen Schweizer Naturheilmediziner gefragt und er schickte mir dann ein Max-Planck-Zitat zurück. Dass es frei übersetzt etwa 60 Jahre braucht, bis dann der Professor und seine Doktoranden nicht mehr an der Uni lehren und sich dann wieder was Neues ergibt und Raum für neue Themen und neue Gedanken auch dort Platz nimmt. Aber wir in der Praxis, ja, wir haben ja nicht die Zeit, wir können ja nicht 100 Jahre warten, bis das irgendwann mal evidenzbasiert und so weiter nachgewiesen wird. Also wir müssen ja nach Lösungen suchen. Und wenn die Lösungen jetzt in unterschiedlichen Fachbereichen liegen oder eben in Materialien, die vielleicht für die Mainstream-Zahnmedizin ein guter Werkstoff ist, aber eben eine immunologische Aktivität haben, dann das ist schon spannend, ja, dass das so häufig übersehen wird. Ich sehe das in meiner Gesundheitsberatung jede Woche, wie oft diese Dinge übersehen werden.
Ja, mich erinnert das daran, ihr kommt ja beide aus der Sportbranche und wie viele Profi-Fußballvereine lehren ihren Mitgliedern, ihren Spielern keine Nährstoffmedizin und keine Ernährungsberatung. Und das setzt sich auch immer noch nicht durch. Ich möchte noch eins sagen zu den Allergien in der Zahnheilkunde. Wir messen die Allergien im Immunsystem im Blut. Wir sagen, das Blut lügt nicht. Wenn ich jetzt zum normalen Allergologen gehe, der macht seinen berühmten Pricktest auf der Haut, das Zielorgan von Allergien ist aber definitiv nicht die Haut, auf dem Unterarm oder auf dem Rücken. Und dann machen die den Beispiel, sowas habe ich öfters, Patient verträgt die Materialien nicht, ist danach krank, dann machen die den Pricktest auf der Haut und sagen, siehste, der Patient verträgt alle Materialien, nur die Haut ist nicht das Zielorgan einer Allergie aus dem Mundraum, sondern es ist der Darm, das Immunsystem. Und deshalb messen wir im Blut, das ist der Lymphozyten-Transformationstest, unter anderem. Und da kommt dann die Wahrheit zutage. Das heißt, Patienten, die auf der Haut gemessen wurden, wo alles in Ordnung ist, die haben trotzdem eine Allergie, auch wenn der Allergologe es nicht nahe darstellen kann. Und da ist wieder die Schere. Mainstream-Medizin und Umweltzahnmedizin geht da sehr weit auseinander. Also wir raten jedem Patienten, bevor wir irgendwas machen, dann machen wir einen Test, einmal Blut abnehmen, 14 Materialien und dann gucken wir, was verträgt der Patient, was ist am besten für den und demnach wird dann gehandelt.
Ja, und da sind wir dann ja auch bei Berufspolitik und solchen Themen. Da wollen wir jetzt nicht eintauchen, aber du hast das jetzt so ein bisschen anklingen lassen, dass man sich da entsprechend abgrenzt und so weiter. Aber der Betroffene, der Patient, der kann damit nichts anfangen. Ja? Dem ist das egal. Meine Mutter versteht das nicht, warum da politische Diskussionen im Hintergrund laufen, warum man dieses und jenes eben nicht nutzt. Also ich würde mal sagen, als Außenstehender, ja, alles nutzen, was wir haben und alles zusammenlegen, um letztendlich die Ursachen zu finden und dann auch richtig behandeln oder therapieren zu können. Vielleicht, Stefan, wir werden ja immer älter, wir werden aber nicht unbedingt gesünder älter. Ja, das ist so dieses Thema Healthspan und Lifespan, also Lebensspanne und Gesundheitsspanne. Und du hast ja auch auf deiner Website das Thema Anti-Aging erwähnt. Anti-Aging, also ich finde den Begriff ein bisschen merkwürdig, so gegen das Altern, aber er hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Eigentlich wollen wir ja ganz viel für das Altern tun und du hast ja auch eine ganze Menge an Patienten, die jetzt so 60 plus, 70 plus sind und die kommen ja noch aus der Zeit, wo eben sehr viel Amalgam noch verbaut wurde, wo ganz andere Zahntechniken und Zahnmaterialien gebraucht wurden. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen.
Das Anti-Aging, was wir da im Internet aufgreifen, das ist ja letztendlich das, was wir in allen Bereichen machen wollen. Wir gucken, dass der Patient immunologisch gut aufgestellt ist, dass der Darm gut funktioniert, dass wenig Schadstoffe im Spiel sind und Ernährung plus orthomolekulare Therapie. So das Ganze zusammen macht natürlich dann ein besseres Leben. Und was wir halt immer erleben, sind die älteren Patienten, viele haben schon das Amalgam, ohne dass der Zahnarzt es wollte, gegen den Willen des Zahnarztes quasi entfernen lassen. Aber viele haben noch so Restbestände, Gold, Silber, Nicht-Edelmetalle, so Metallprothesen, Gerüste und so. Und da arbeiten wir also ganz klar gegen und sagen dem Patienten mit Speicheltests zum Beispiel, wenn Sie weiterhin noch gesünder bleiben wollen, dann sollten wir die toten Zähne entfernen, wir sollten die Metalle entfernen, dann schicke ich die Patienten zum Arzt, Metallausleitung aus dem Darm, schließlich Metallausleitung aus dem Körper, Ernährungsberatung, orthomolekular gut aufstellen und den Patienten geht es regelmäßig besser und wir protokollieren das auch in so einem sogenannten Vorher-Nachher-Fragebogen und das klappt wunderbar.
Ja, schön. Wir hatten ja gerade ganz kurz mal die Politik erwähnt. Vielleicht noch ein heißes Eisen ist das Thema in der Zahnmedizin Fluor und das Thema Zahncreme. Also ich benutze jetzt seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren eine fluorfreie Zahncreme. Ich glaube, Axel, du auch, ne?
Ja, fluoridfreie Zahncreme benutze ich auch schon seit mehreren Jahren, ja.
Und jetzt ist ja Fluor wie kann man das ausdrücken? So ein Standard eigentlich, ja. Fluor ist wichtig für den Zahn. Du kannst das gleich ein bisschen weiter ausführen. Aber Fluor ist eben chemisch gesehen auch ein Halogen. Und da gibt es noch andere Halogene, wie zum Beispiel Chlor, Brom oder Jod. Und wenn man an Jod denkt, denkt man natürlich auch immer gleich an die Schilddrüse. Also an die Interaktion möglicherweise Fluor und Jod, was die Bindungsstellen von Jod in der Schilddrüse anbelangt. Und vielleicht kannst du mal zu dem Thema Fluor ein bisschen was sagen.
Da möchte ich jetzt zunächst mal korrigieren. Es ist nicht Fluor, sondern es ist Fluorid. Und ich habe auch einen weiteren Vortrag zu diesem Thema. Der nennt sich Fluorid, die heilige Kuh. Das ist nämlich definitiv die heilige Kuh der Zahnerkunde. Da darf man gar nicht ansprechen. Ich möchte so sagen, 100% der Fluoridforschung ist in Deutschland oder ist von der Industrie betrieben. Ja, und die Industrie, das ist letztendlich die Lebensmittelindustrie. Die produzieren auf der einen Seite die Süßigkeiten, auf der anderen Seite pushen die enorm die Fluoridforschung. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr diskutieren, ist das Fluorid so kariesprotektiv, wie man es sagt. Das steht mal auf dem anderen Blatt. Aber wir wissen deutlich über die Nebenwirkungen von Fluoriden. Und du hast gerade richtig gesagt, Fluorid steckt in derselben Tabellenspalte, in der Chemietabelle wie das Jod. Und in Deutschland sagt ja jeder Zahnarzt, nehmen Sie eine fluoridhaltige Zahnpasta und noch hochdosiert einmal die Woche und noch mal hier bepinseln und da. Und komischerweise, wenn man sieht, wie viele Frauen in Deutschland eine Schilddrüsenunterfunktion hat, da könnte es Zusammenhänge geben, dass nämlich, da gibt es auch Studien zu, dass nämlich die Fluoride, die den Jodrezeptor an der Schilddrüse blockieren. Die Hauptwirkung, und ich kenne mich da wirklich sehr gut mit aus, von Fluoriden ist tatsächlich oxidativer Stress, womit wir dann mitten in der Immunologie sind. Oxidativer Stress heißt freie Radikalbildung. Und die freie Radikalbildung, die kann sich auf sämtliche Vorgänge im Körper schädlich auswirken. Es gibt, und das verfolge ich jetzt schon seit einigen Jahren, es gibt gerade einen ganz spannenden Gerichtsprozess in den USA. Die Amerikaner fluoridieren großflächig ihre Trinkwasservorräte. Und da gibt es eine kleine Organisation, die hat einen Rechtsstreit begonnen. Der wurde jetzt über 4 Jahre verzögert und gegen das Gesundheitsministerium quasi. Und die haben tatsächlich in der ersten Instanz gewonnen, indem sie nachgewiesen haben, dass Fluoride ungesunde Wirkungen, Nebenwirkungen haben können. Und die führen da insgesamt so 6 große Menschenstudien ins Feld. Und alle diese Studien, da sind, glaube ich, insgesamt 250.000 beteiligt gewesen, zeigen, dass die Fluoridgabe in der Schwangerschaft beim Baby und beim Kleinkind zu einer Reduktion des Intelligenzquotienten führt. Und in der ersten Instanz hat der Richter laut gesagt, das ist Wissenschaft von höchster Exzellenz, diese Studien. Es gab dann schon die ersten Faktencheckerberichte in deutschen Zahnärztezeitungen, dass das ja alles falsch gemacht wäre, die Studien, und nicht richtig. So läuft es halt heutzutage. Ja, und das ist schon dramatisch. Also wenn es um den Intelligenzquotient von Kindern geht, das ist schon erheblich. Und das wird wahrscheinlich noch weitere Konsequenzen haben. Und jetzt in der zweiten Instanz, eine Anekdote, da wurde eine Monographie, Monographien ist in der Wissenschaft, so sind so Abhandlungen von einem unabhängigen Institut, zum Beispiel alles über Asbest oder alles über Formaldehyd wissenschaftlich bewertet, aber auf einer sehr neutralen Basis. Und die Monographie über Fluoride, die letzten Jahre immer schlecht für die Fluoride abgeschlossen hat, die wurde jetzt in ihrer Veröffentlichung 1 Jahr vom Gesundheitsministerium verzögert, weil das passte nicht in dieses Gerichtsverfahren. Ich habe die Plädoyers live gesehen und jetzt bleibt es spannend. Jetzt die nächsten Wochen oder Monate kommt dann die Entscheidung. Also ich wollte jetzt erstmal kein grünes Blatt an den Fluoriden lassen. Zurück zur Zahnpasta. Wenn ich jetzt eine konventionelle Zahnpasta kaufe, dann muss ich aufpassen. Da sind Weichmacher drin, da sind Phthalate drin, da ist Mikroplastik drin, potenziell. Da ist das berühmte Titandioxid drin, was ja schon in anderen Ländern verboten wurde. In Deutschland dürfen wir es in den Zahnpasten noch teilweise haben. Tipp an den Zuhörer ist, es gibt die ToxFox-App. Das ist so eine App, da kann man im Supermarkt, hält man den Barcode an sein Handy und dann gibt es entweder keinen oder es gibt ein Alarmzeichen von dieser App. Sind da nämlich gesundheitsschädliche Stoffe in der Zahnpasta, im Duschgel, im Shampoo und so weiter drin. Die kann ich sehr empfehlen. Letztendlich schicke ich die Patienten in den Bio-Supermarkt und sollen sich da mal eine besorgen. Und ich sage mal provokativ, die Zahnpasta an sich macht jetzt auch nicht die Riesengesundheit im Mund. Wenn ich gegen Karies arbeiten will, wenn ich ein Kariesrisiko habe, dann muss ich den Zuckerkonsum mir anschauen. Kein Zucker, kein Karies, das ist relativ einfach. Und was auch Spaß macht, das machen wir auch immer wieder, man kann sich Zahnpasta selber machen. Da nimmt man zum Beispiel Kokosöl, etwas Natron als Schleifpartikel, ätherische Öle. So, und dann kann man damit spielen, was einem schmeckt. Da macht man zwei kleine Töpfchen und hat immer ein bisschen Abwechslung.
Axel, das wäre was für dich. Du experimentierst ja gerne, ne? Ich denke da so an Natto.
Auf jeden Fall. Also erstmal diese ToxFox-Apps, wir werden das in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, damit ihr auch Informationen habt und noch ein paar Informationen auch dazu stellen. Und aber wie du gerade gesagt hast, Jens, also total interessant, Zahnpasta selber machen, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Da wäre meine Frage direkt, also würde ich natürlich direkt machen. Ich experimentiere wirklich viel, gerade was so Ernährung angeht. Stefan, wie lange hält sich denn so eine selbstgemachte Zahncreme? Also wenn ich da jetzt Kokosöl habe ich auf jeden Fall da, Natron habe ich auch hier, fange ich direkt mal an. Ich brauche nicht unbedingt einen Geschmack, dann habe ich ja schon die beiden wesentlichen Zutaten zusammen.
Ja, also das Kokosöl hält ja sehr lange. Also ich habe das noch nie, wir verbrauchen ja recht viel Kokosöl. Ich habe noch nie erlebt, dass Kokosöl irgendwie umgekippt ist. Das Natron nimmt man nur so ein bisschen als Schleifpartikel und ist natürlich sehr basisch. Und ich würde einfach kleine Mengen herstellen. Weil wenn du jetzt eine zu große Menge herstellst und der Geschmack geht dir auf den Nerv, dann hast du das Ganze verschossen. Also ich würde lieber so kleine Gläschen herstellen. Macht
Okay.
Spaß.
Super. Also gehe ich auf jeden Fall an und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das werden wir auf jeden Fall hier nochmal weiter verfolgen. Ich werde darüber berichten an der einen oder anderen Stelle. Stefan, letzte Frage oder so langsam zum Ende, wenn wir langsam zum Ende kommen, wir hatten ja über die Schwermetalle gesprochen, auch Gold, Amalgam. Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen? Wenn er jetzt zu dir kommt oder bei seinem Zahnarzt ist, jetzt nicht in Köln, sondern irgendwo anders, was sollte er machen, wenn er noch alte Füllungen, Amalgam, Gold, was auch immer in seinem Mund hat? Was wären so die ersten Schritte, die du empfehlen würdest?
Also wenn jemand Amalgam im Mund hat, erster Schritt unter Schutzmaßnahmen entfernen. Und letztendlich brauchen wir nur ein Material im Mund, das ist die Keramik, die sogenannte Vollkeramik. Da muss man aufpassen, es gibt Metallkeramikronen, die haben einen Metallkern und darauf ist Keramik gebrannt, das ist der Wolf im Schafspelz. Die haben nämlich ähnliche Korrosionswerte wie reine Goldkronen. Unterm Strich Keramikfüllungen, Keramik-Inlays, Keramikkronen, Keramikbrücken, Keramikimplantate. Die Keramik ist quasi der erste Stoff in der Zahnheilkunde, der quasi keine Probleme macht. Weil der Körper reagiert auf jeden Metallpartikel, aber der Körper reagiert nicht auf Keramikpartikel. Amen.
Ja,
Okay.
Axel, da haben wir einiges gehört heute. Ich denke, wir müssen einen zweiten Teil machen, weil mir fallen noch relativ viele Themen ein. Also wir könnten beim Thema Karies auch nochmal das Thema zusammen besprechen, weil es ja auch ein Ernährungsthema ist. Ja, da könnten wir nochmal tiefer reingehen. Bei den toxischen Substanzen haben wir noch ganz, ganz viele Themen, die wir nicht erwähnt haben. Wir könnten jetzt auch nochmal eine halbe Stunde über Titan wahrscheinlich sprechen, Stefan. Und da haben wir noch einiges auf Halde. Also würde mich freuen, Stefan, wenn du noch mal in unseren Podcast kämst, so in den nächsten Monaten, dass wir das auf jeden Fall mal vertiefen, weil das ist auch, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe so vor 18 Jahren das gar nicht auf dem Radar gehabt. Ja, da geht man also einmal im Jahr irgendwie zum Zahnarzt, macht seine Kariesprophylaxe, ein bisschen Reinigung und ab und zu mal ein Loch, was ein bisschen gefüllt werden muss. Aber ansonsten hat man das nicht wirklich in Verbindung mit dem Gesamtsystem, mit den Systemen, die wir erwähnt haben, Immunsystem, Hormonsystem, Nervensystem. Und ja, ich denke, das gehört zu einer ganzheitlichen Gesundheitsberatung in jedem Fall mit aufs Radar.
Ja, danke euch beiden und den Abschlusssatz, den kann ich sehr unterstützen, Jens. Wir brauchen mehr Medizin in der Zahnmedizin und wir vor allem brauchen wir Netzwerke. Gesund werden geht nur im Netzwerk. Das ist so. Und Jens, du bist ja da immer mittendrin. Das finde ich auch toll, wie du das so handhabst mit anderen Kollegen. Du bist die Leute auch zusammen. Also das ist der richtige Weg für den Patienten.
Ja, vielleicht noch ein Satz von mir, weil ich habe zum Beispiel Kunden aus Österreich oder Schweiz und so weiter. Und da musst du natürlich im Netzwerk dann die Leute vor Ort finden. Und was ich da erlebe, ist halt, dass die das so betreiben wie du, Stefan, dass die unfassbar ausgebucht sind. Ja, dass man da keinen Termin kriegt in den nächsten 6 Monaten. Und von daher wäre es gut, wenn sich eben auch mehr Ärzte, Mediziner beteiligen, in diesem Netzwerk zu arbeiten oder eben auch über den Tellerrand zu schauen.
Ja. Also ich bin ja von der Deutschen Gesellschaft für Umweltzahnmedizin und wenn Patienten Kontaktpartner suchen, da gibt es also eine Mitgliederliste deguz.de und wir sind mittlerweile mehr als 600 Zahnärzte, die Umweltzahnmediziner sind.
Kann ich nur jetzt von meinem Standpunkt sagen, ich gebe diese Liste auch immer meinen Ernährungsberatern, die ich ausbilde. Ja, weil die fangen dann auch an, das Thema zu verstehen durch die Ausbildung. Und dann muss man natürlich seine Kunden auch versorgen können. Ja, also ich kann viel reden und am Ende habe ich keine Lösung, aber ich brauche dann den direkten Draht zu diesen Leuten, die das verstehen, was Stefan so in den letzten 60 Minuten auch dargelegt hat. Vielen Dank für deine Zeit,
Ja, danke
Stefan.
euch.
Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die unglaubliche Expertise, die du uns hier im Podcast mitgegeben hast. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, schaut auch nochmal in euren Mund, denn da fängt quasi die Gesundheit an. Und alle Informationen bekommt ihr bei uns in den Shownotes. Da stellen wir einige Informationen zusammen. Und da könnt ihr dann immer nachgucken. Vielen Dank, Stefan, nochmal. Danke auch dir, Jens, wir für eure Zeit und eure Expertise. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis
Ciao.
bald. Ciao.
Ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.